Willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. In dieser Episode besprechen wir das Thema pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Im Interview ist Olivier Geisbühler von Delinat, einem Öko-Weinlabel, das sich besonders mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt und auch große Expertise bezüglich pilzwiderstandsfähigen Rebsorten hat. Jetzt folgt das Interview und im Anschluss melde ich mich nochmal und danach folgt eine Verkostung von 6 verschiedenen Piwi-Weinen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo Olli, schön, dass du in meinem Podcast bist. Willkommen.
Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Eigentlich hast du mich ja eingeladen, denn wir haben über Instagram Kontakt gehabt und so kam das zustande. Und du hostest auch diesen wunderbaren Videokonferenzraum. Insofern vielen Dank, dass du das managst. Super.
Ja, ist jetzt ein Experiment. Ich hoffe, es klappt. Und ich denke, wir können mal loslegen.
Genau. Sehr gerne. Also wir haben uns getroffen, um über das Thema Piwi-Weine zu sprechen. Bevor wir aber quasi in medias res gehen, hätte ich vielleicht gerne für meine Zuhörer nochmal, dass du kurz sagst, wie kamst du zu Delinat, was ist deine Tätigkeit da, damit man sich vorstellen kann, ja, was du eigentlich mit Piwis oder generell in der Weinbranche denn machst.
Ja, mein Einstieg war eigentlich ziemlich Quereinstieg. Ich komme eigentlich aus dem Journalismus und habe zuvor bei einer Zeitung gearbeitet für Hotellerie und Gastronomie und kam vor rund 2 Jahren dann zu Delinat, aber hatte eigentlich keine große Weinerfahrung oder auch Weinbauerfahrung. Habe mich also ziemlich ins Thema einarbeiten müssen zuerst und habe dann so diesen Videoblog geholfen aufzubauen, der sich eigentlich vor allem um diese neuen Rebsorten dreht und auch so andere Themenbereiche des ökologischen Weinbaus thematisiert. Das ist so das Ziel und auch diese Thematiken vielleicht für die Konsumentinnen und Konsumenten etwas greifbarer zu machen, etwas zu erklären. Das war eigentlich das Ziel dieses neuen Blogs Weinbau der Zukunft. Genau. Mhm.
Genau, stimmt, den habe ich eben noch nicht erwähnt. Ich habe ja nur Delinat erwähnt. Genau, Weinbau der Zukunft ist dann der Blog dazu. Delinat.com ist auch die Adresse von Delinat. Was man dort sieht, ist, dass es ganz viel um Aufklärung geht. Das habe ich schon gesehen, ne? Also es wird viel erklärt, das finde ich super. Wie kann man denn vielleicht, wenn man jetzt verschiedene Bio-Wein-Labels kennt, ne? Oder auch in Richtung Demeter und so weiter guckt, gibt es ja ganz, ganz viele Labels auf Weinflaschen mittlerweile. Wie würdest du denn die Abgrenzung von Delinat zu anderen Weinlabels beschreiben?
Ja, also was oft vergessen geht, ist, dass Bio-Weine eigentlich noch eine ziemlich junge Erscheinung sind. Ich glaube, es gibt erst seit gut 10 Jahren die offizielle Bio-Weinverordnung. Das heißt, dass auch nicht nur die Trauben als biologisch zertifiziert werden, sondern auch die Weine selber, also die Herstellung von Wein, was im Keller alles eingesetzt werden darf und was eben nicht. Und Delinat hat schon sehr früh angefangen, also im Jahr 1980 Bioweine aus dem Ausland in die Schweiz zu importieren. Es war ein sehr kleines Familienunternehmen aus der Schweiz. Und weil es halt diese Bio-Wein-Richtlinien damals noch gar nicht gab, hat Karl Schäfer, das ist der Gründer der Firma, hat diese Richtlinien selber formuliert und die dann auch stets weiterentwickelt. Also in den letzten Jahren sind immer neue Sachen dazugekommen, vor allem was auch Biodiversität betrifft, was erneuerbare Energien betrifft. Und so haben sie die sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Und sind jetzt eigentlich fast die strengsten im Bio-Weinbau. Also sie sind zum Teil noch strenger als Demeter, haben noch so ein bisschen mehr Richtlinien, was zum Beispiel Bäume in den Reben betrifft, was Hecken betrifft, all diese Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so wichtig erscheinen, aber doch für ein funktionierendes Ökosystem sehr wichtige Punkte sind eigentlich.
Könnte man also sagen, dass Ökosystem und Biodiversität quasi das Steckenpferd von Delinat ist?
Ja, kann man schon so sagen, ja. Und es ist auch so, dass immer wieder so neue Themen dazukommen. Also in den letzten Jahren ist zum Beispiel Agroforst ist dazugekommen, was jetzt auch immer wichtiger wird, weil man einfach gemerkt hat, dass Bäume neben den Reben, Bäume in den Reben sehr, sehr wichtig sind, auch um die Effekte oder die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. Und andere Maßnahmen sind zum Beispiel Wasserretention aus der Permakultur, wo man Möglichkeiten sucht, wie man das Wasser am besten zurückhalten kann und den Reben verfügbar machen kann ohne künstliche Bewässerung. All das sind so Themen, die dann nebenbei weiterentwickelt werden, wo geforscht wird und wo wir versuchen, auch unsere Winzer darauf zu schulen und sie auch in diese Themen einzuarbeiten.
Also wir konnten jetzt gut etablieren, dass, glaube ich, bei Delinat ganz viel auf die Nachhaltigkeit auch geachtet wird, oder das ist ja generell ein Thema im Weinbau, und die Konsumenten interessieren sich da immer mehr für. Und ich glaube, Delinat ist ein Label, wo der Kunde sicher sein kann, dass das strengstens kontrolliert wird und dass das auch das Ziel ist, ne? Dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Bio-Labels zu erfüllen, sondern das Ziel ist, nachhaltigeren Wein zu machen. Und jetzt kommen wir zum Thema Piwi. Das ist etwas, weswegen wir uns hier heute treffen und das auch eben schon eben angeklungen ist bei dir. Wie kann denn diese pilzwiderstandsfähige Rebsorte helfen, nachhaltigeren Wein zu machen? Und was ist das überhaupt, Piwi?
Ja, wir sehen die neuen Sorten, die robusten Sorten, sehen wir wirklich als einer der größten Hebel, um ökologisch Wein zu produzieren, vor allem in feuchteren und kühleren Regionen, weil es halt die Möglichkeit bietet, enorm viele Pflanzenschutzmittel einzusparen. Die neuen Sorten, die neuen Traubensorten können sich selber wehren gegen die Pilzkrankheiten wie echten und falschen Mehltau. Und man muss vielleicht ja noch 20% des normalen Pflanzenschutzes leisten. Das heißt, es sind weniger Durchfahrten in den Reben nötig. Man kann damit viel CO2 einsparen und die Trauben wachsen eigentlich gesünder heran mit weniger Arbeit. Also es wird auch der Boden geschont und man kann wirklich die Trauben etwas mehr sich selber überlassen, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb ist das eine der größten Möglichkeiten, wirklich ökologischen Weinbau zu produzieren.
Wie entsteht so eine Piwi-Rebsorte? Weil du sagst, die sind ja neu, die sind robust. Viele hat man auch noch nie gehört, ne? Also was habe ich jetzt letztens? Ein Sauvignon Gris zum Beispiel getrunken, ne? Da steckt Sauvignon drin, das kennt man, aber man kennt den Sauvignon
Ja,
Blanc oder den
Souvenir Gris heißt der. Es ist
Sauvignon sogar.
etwas anders, ja. Es ist wirklich zum Teil ziemlich
Tricky, ja.
schwierig, ja, ziemlich schwierig. Sie sind extra angelehnt an die europäischen Traubensortennamen, aber müssen sich halt doch irgendwie abgrenzen. Und das gibt dann so etwas Fantasienamen, die sich an den europäischen Rebsorten anlehnen, aber dann trotzdem etwas anders ausgesprochen werden oder etwas anders geschrieben sind.
Ja, genau, da habe ich mich
Und
jetzt, siehst du mal, so schnell geht's, ne? Aber das ist
ja.
eben das einerseits glaube ich ganz gut, weil so ist wenigstens ein bisschen Wiedererkennungswert da wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich der Sinn der Sache.
Genau.
Aber dann ist es doch, der Teufel steckt im Detail. Genau,
Ja.
wie entsteht denn so eine Rebsorte dann
Ja,
letztendlich?
es ist ein sehr, sehr langer Prozess, also eine Rebsorte von der ersten Züchtung, also wenn man eine europäische Rebe mit einer Wildrebe kreuzt, das ist ja eigentlich der erste Schritt, bis dann zur fertigen, eingetragenen, zugelassenen Sorte vergehen locker über 20 Jahre. Also das ist eigentlich ein Lebenswerk eines Züchters, wenn er mal so ein paar Sorten dann über diese Jahrzehnte bis zur Marktreife bringen kann. Und ja, man fängt an, wie schon kurz angedeutet, mit einer Wildrebe, einer amerikanischen Wildrebe, die diese Resistenzen gegen Krankheiten aufweist, und einer europäischen Rebe, die den gewünschten Geschmack aufweist, sage ich jetzt mal. Und das Ziel ist dann, das Beste aus den beiden Reben zu züchten, gemeinsam. Das heißt, im Idealfall erhält man dann eine neue Traube, die sehr, sehr robust ist gegen die Krankheiten, aber eben auch einen guten Wein ergibt. Und das ist nicht ganz einfach. Es braucht bis zu 10.000 Züchtungen, bis man dann auch eine Sorte hat, die wirklich brauchbar ist. Und Wuchs muss stimmen, die Erträge müssen stimmen, die Trauben, die Beeren müssen stimmen. Also es gibt viele Faktoren, die dann wirklich auch passen müssen, damit diese zur Marktreife kommt schlussendlich.
Das ist ein super langer Weg und dann fragt man sich natürlich auch irgendwie, glaube ich, als Winzer, ja, oder wenn man so eine, oder als Züchter, warum soll ich diesen Weg gehen, ne? Also es gibt ja schon ganz tolle Rebsorten, die seit Jahrhunderten getrunken werden. Warum braucht es jetzt eine neue, ne? Und da muss es ja irgendwie gute Gründe geben. Was sind diese Gründe, dass man sagt, man züchtet jetzt 20 Jahre lang neue Rebsorten?
Ja, also vielleicht muss man etwas zurückgehen in der Zeit. Vor rund 150 Jahren kam ja die Reblaus und auch die Krankheiten von Amerika nach Europa. Und dazu mal begann eigentlich erst dieses Problem, dass die Reben krank wurden und sich nicht mehr alleine gegen diese Krankheiten wehren konnten. Das waren eingeschleppte Krankheiten, wie eben der Mehltau, der echte und der falsche vor allem. Und die erste Antwort darauf war dann einfach die Chemie, also Pestizide oder auch Kupfer und Schwefel, die Pflanzenschutzmittel, die auch im biologischen Weinbau erlaubt sind. Aber man suchte eigentlich immer auch nach anderen Lösungen. Und eine Lösung war eben, Wildreben aus Amerika, die gegen diese Krankheiten resistent sind, einzukreuzen in neue Sorten. Und das war dann auch eine Zeit lang so in den 20, 30 Jahren ziemlich erfolgreich, wurde das gemacht, aber es wurde halt nur auf die Menge gezüchtet. Also man legte nicht mehr so viel Wert auf Qualität, sondern die Menge war entscheidend. Man musste schauen, dass man genügend Wein produzieren kann. Und deshalb sind diese Sorten dann etwas in Verruf geraten und wurden auch zum Beispiel in Frankreich ganz verboten über Jahrzehnte hinweg, weil man einfach sagen wollte, die Europäersorten brauchen zwar Pflanzenschutz und sind intensiv zu pflegen, aber sie geben halt den besten Wein. Und deshalb setzen wir jetzt nur noch auf diese. Das war eigentlich so die Entwicklung.
Wow, ja. Und jetzt sind wir aber heute in einer anderen Zeit, ne? Die Piwi-Rebsorten werden wieder beliebter. Wo siehst du jetzt die Stärken und was wären vielleicht Gründe, heute als Winzer hinzugehen und sagen, ich pflanze Piwi, auch wenn vielleicht das gar kein Bio-Winzer jetzt zum Beispiel sein muss, ja, der einfach trotzdem irgendein Interesse hat, diese Piwi-Rebsorten zu machen. Ist es wirklich nur, um weniger Pestizide zu machen oder was kann so eine Piwi-Rebsorte noch beitragen zur Weinwirtschaft?
Ja, also ich denke, jetzt aus Marketing-Sicht ist es sicher einmal etwas Neues, man kennt es noch nicht und das kann Vor- und Nachteile haben. Also zum einen kann man etwas Neues auf den Markt bringen und die Kunden vielleicht auch überraschen mit etwas, das sie noch nicht kennen. Aber man muss es halt auch erklären, man muss die Vorteile erklären. Es gibt auch viele Weintrinker, die halt immer noch eher so sag jetzt mal, traditionalistisch unterwegs sind und ihre beliebtesten Rebsorten haben und nicht unbedingt neue ausprobieren möchten. Und deshalb ist es immer so ein bisschen ein Abwägen, was möchten vielleicht auch die Kunden in Zukunft, welche Kundensegment will ich ansprechen, welche Generation will ich ansprechen. Das sind alles Faktoren, die da reinspielen, denke ich.
Bist du Verfechter von Piwi-Sorten und wenn ja, warum?
Ja, also ich sehe schon sehr, sehr viele Vorteile in den neuen Sorten und ich komme ja auch nicht so, also ich habe ja nicht die klassische Önologie-Ausbildung und habe mich jetzt auch nicht sehr tief mit den klassischen Rebsorten wie zum Beispiel Pinot Noir etc. auseinandergesetzt. Und ich kann gut verstehen, dass man, wenn man sich so in dieses Thema eingegeben hat über Jahrzehnte und sich auch an diese Geschmäcker gewöhnt hat, sich so ein bisschen vielleicht auch diese Favoriten ausgesucht hat, dass man da schwierig dann einfach einen 180-Grad-Wechsel auf nur noch neue Sorten machen kann. Ich denke, das machen die wenigsten und das leuchtet mir irgendwie auch ein. Aber ich bin in der Überzeugung, sie haben ein riesiges Potenzial und vor allem auch die neuen Züchtungen, die jetzt zum Beispiel der Schweizer Rebenzüchter Valentin Blattner derzeit entwickelt, haben auch bezüglich Geschmack und Resistenzen einfach noch einmal so wie ein neues Level erreicht, wo man wirklich sagen muss, für jeden Winzer haben sie so viele Vorteile, auch was die Arbeitserleichterung betrifft, dass das eigentlich fast ohne Frage dieser Entscheid gefällt werden sollte, auf diese Sorte zu gehen.
Sind die schon am Markt oder sind die noch quasi in der Zucht und noch nicht im Weinberg?
Also jetzt, Valentin Blattner hat schon über 20 jetzt auf den Markt gebracht in den letzten 20, 25 Jahren. Aber er ist endlich ständig am Weiterzüchten. Also er nimmt immer die Besten, züchtet die dann untereinander weiter. Und das ist so ein laufender Prozess, der übers Jahr hinweg immer weitergeht. Und es werden auch laufende neue Sorten dann für die Eintragung angemeldet, für die Zulassung. Das dauert mehrere Jahre in jedem Land, auch in der EU. Und deshalb sind viele jetzt in der Pipeline. Und ich denke, so in den nächsten 4, 5 Jahren werden sicher noch einmal sehr viel neue, spannende Sorten auf den Markt kommen.
Hast du ein paar, die du jetzt empfehlen kannst oder irgendwelche Winzer, die schon solche Sachen haben, wo man mal vorbeischauen sollte oder sich mal was bestellen sollte?
Mhm. Ja, also vielleicht jetzt mal mit dem Blick nach Deutschland ist Timo Dienhardt an der Mosel, der sich schon ziemlich intensiv mit den Kiwis beschäftigt hat. Und bei ihm ist spannend, weil er sie auch mit den europäischen Sorten Cuvées daraus macht. Also jetzt zum Beispiel Sauvignac, das ist eine Sorte von Valentin Blattner. Da hat er eine Cuvée kreiert, jetzt gemeinsam mit Riesling, also 50-50. Und das finde ich dann schon sehr spannende Ansätze, weil an der Mosel ist Riesling halt immer noch ein Riesending und das ist ja auch begreiflich, dass man jetzt als Winzer an der Mosel nicht gleich alle Rieslingreben ausreißt. Und deshalb finde ich schon, kann man dann auch ein bisschen mit diesen Sorten herumspielen und neue Sachen ausprobieren. Das finde ich ein sehr spannender Ansatz.
Ja, total. Ich finde, das bringt nochmal ein bisschen Vielfalt in die Weinwelt. Ne? Da sehe ich nämlich oft nicht die Gefahr, aber ich glaube, manchmal sind diese Piwi-Rebsorten so ein Gegenpol. Ne? Wir haben hier traditionelle Weine und wir machen aber hier das, was die Umwelt wirklich braucht und kauft bitte nur bei uns und das ist so ein Konkurrenzkampf. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich kann irgendwo verstehen, warum. Ne? Das sind Idealisten, die das machen und aus gutem Grund. Aber ich glaube, den Kunden holt man damit nicht unbedingt. Zumindest nicht jeden. Ne? Und vielleicht ist so eine Cuvée erstmal der Middle Ground, auf dem man sich vielleicht treffen kann.
Ich denke auch, das ist so ein bisschen auch ein für den Einstieg in dieses Thema oder auch vielleicht, wenn man sich gar nicht, ja, die neuen Sorten können ja auch abschreckend wirken. Also wenn man eine Sorte noch nie gehört hat, dann will man vielleicht jetzt auch nicht gleich einen Wein davon kaufen. Das begreife ich sofort. Wenn man dann sieht, ah, Riesling kenne ich und Sauvignac dazu, probieren wir einfach mal aus, wie das schmeckt. Und das ist dann schon ein, finde ich, ziemlich interessanter Ansatz, um eben auch Leute abzuholen, die das Thema Piwi vielleicht noch etwas kritisch betrachten.
Ja.
Aber darf ich kurz eine Gegenfrage stellen?
Also, ja, klar,
natürlich. Was sind deine Erfahrungen so bisher mit Piwis? Wie haben sie sich vielleicht auch entwickelt in den letzten Jahren? Was Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Ich habe in den letzten Jahren schon, ich glaube 2018, ein paar Sachen getrunken und das war neu. Das schmeckte auch neu, aber das war immer, also das hat man noch nicht als konkurrenzfähig wahrgenommen, ne? Ich glaube, also da rede ich jetzt natürlich aus Marketing-Sicht. Geschmacklich war das schon spannend. Also da konnte man jetzt auch nicht sagen, dass das schlecht schmeckt, auf keinen Fall. Also es waren auch wirklich gute Weine, kommt auf den Winzer an. Also viele Sachen waren auch nicht so doll, aber das ist ja überall so. Da waren schon gut schmeckende Weine dabei. Manchmal fand ich die ein bisschen zu fett. Also ich habe oft die Säure und die Mineralität, die Finesse ein bisschen vermisst. Da hatte ich aber letztes Jahr, glaube ich, noch was von der Mosel getrunken, von Daniel Molitor, der macht auch viele Piwi-Sachen und das war schon viel geschliffener. Aber natürlich sind es andere Rebsorten. Also man kann jetzt nicht, wenn man jetzt großer Riesling-Kabinett-Fan ist, davon ausgehen, dass man sowas schmeckt. Was mir auch manchmal noch fehlt, und ich glaube, da fehlt wahrscheinlich dann die Masse und die Erfahrung, ist so ein Terroir rauszuschmecken, ne? Weil es halt so neu ist. Und die Weinwelt ist ja ab einem gewissen Segment auf Terroir aus, ne? Und das stelle ich mir als Hürde vor für die Piwi-Rebsorten, da hinzukommen, dass man den Grundgeschmack der Rebsorte schon so gut kennt, dass man weiß, okay, der kommt jetzt aber hierher, weil die Nuance drin ist und der daher. Genau, das sehe ich noch gar nicht. Klar, ist vielleicht noch zu jung, aber das würde mich mal interessieren. Hast du da schon Unterschiede rausschmecken können oder kannst du sagen, das geht in die Richtung, wie entwickelt sich das?
Ja, also es ist interessant, wir hatten jetzt letzte Woche gerade so ein Winzerseminar von Delinat, wo die Delinat-Winzer sich alle in der Schweiz trafen bei Roland Lenz. Das ist ein Winzer, der jetzt eigentlich zu 100% nur noch auf Piwi setzt. Er ist einer der ersten größeren Winzer auf jeden Fall, der das jetzt wirklich radikal umgestellt hat. Und da war zum Beispiel jetzt auch der Timo Dienhardt, wo ich vorhin erwähnt habe, war auch dabei und er hat gesagt, zum Beispiel die Sorte Sauvignac, die hat sich jetzt in seinem Terroir sehr gut entfaltet. Er merkt das jetzt jedes Jahr, je älter die Reben werden auch, kommt auch immer wie mehr das Terroir hervor. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme, dass die Piwi-Reben halt häufig noch eher jung sind und deshalb das volle geschmackliche Potenzial noch gar nicht eigentlich entwickelt haben. Und er sagt jetzt, bei seinen 8-jährigen, glaube ich, Reben, die Sauvignac-Reben, die entwickeln langsam auch wirklich ein schönes Terroir-Charakter, es kommt auch eine Mineralität hervor und das finde ich wirklich eine spannende Entwicklung.
Jetzt hast du Sauvignac öfter erwähnt. Das scheint also einer der Favorites zu sein. Gibt es von diesen vielen Züchtungen, gibt es da, zeichnet sich da schon ab, welche da jetzt wirklich den Durchbruch machen werden oder wo man dann vielleicht irgendwann sagen kann, das wird vielleicht international oder das wird zumindest für eine große Region werden das die drei Rebsorten hauptsächlich sein, die sich auf dem Terroir bewähren. Gibt es da schon eine Richtung?
Ja, ich denke schon, so für Deutschland ist sicher Sauvignac und Cabernet Blanc, hast du sicher auch schon gehört, sind so die zwei Sorten, die auch bei den Winzern am besten ankommen, die bei den Konsumentinnen und Konsumenten am besten ankommen, sind einfach so Sorten, die eine breite Masse ansprechen, denke ich jetzt mal. Und Sauvignac wird jetzt auch zum Teil schon in Frankreich angebaut. Auch schon in Spanien haben wir einen Winzer, der jetzt Sauvignac auch schon angepflanzt hat. Also ich denke, das ist eine Sorte, die sich auch in vielen verschiedenen Regionen eignet und die auch eine breite Interessengemeinschaft ansprechen könnte. So.
Wie sieht's mit Rotweinrebsorten aus?
Ja, Rotwein war lange Zeit etwas schwieriger. Finde ich persönlich auch. Also ich habe schon mehr gute weiße Piwi-Weine getrunken als rote Piwi-Weine. Und da gibt es aber jetzt auch interessante neue Entwicklungen. Und da hat sich, ja, haben sich doch schon auch ein paar Sorten jetzt durchgesetzt, die sich auch für eine größere zum Beispiel Lagerfähigkeit eignen und wirklich auch mit den verschiedenen ja, Kälterungsmethoden interessante Weine entstehen können. Das denke ich schon.
Hast du da ein paar Rebsorten, die du nennen kannst, wo du sagen würdest, das ist was jetzt für den, ich denke jetzt an den Zuhörer, der sagt, der Piwi interessiert mich, aber man will ja nicht gleich die Katze im Sack kaufen, sondern hast du da vielleicht eine rote Rebsorte, die du da noch reinwerfen kannst, die so ein Zuhörer, Zuhörerin sich mal zu
Ja,
Gemüte führen kann?
also Satin Noir ist eine Sorte, die ich jetzt immer mehr gehört habe, dass sie gute Weine und interessante Weine hervorbringt. Regent ist ja schon eine ältere Sorte, die man auch in Deutschland kennt, aber da habe ich etwas mehr Mühe. Also ist jetzt irgendwie nicht so mein Favorit, obwohl es sie immer noch ziemlich viel angebaut wird in
Ja.
Deutschland. Ich denke, es ist sogar die meist angebaute Piwi-Sorte in Deutschland.
Genau, ja.
Aber jetzt von den neuen, also bei den Rotweinen würde ich schon auf die neuen Sorten wie zum Beispiel Satin Noir oder Cabernet Cortis etc. setzen.
Genau,
Oder
sogar
es einfach mal ausprobieren.
Cabernet Cortis gibt es auch schon deutsche Winzer, die das anbauen, das weiß ich. Okay, super. Jetzt, welche Rolle spielt ihr da als Delinat? Geht ihr da auch irgendwie zu den Winzern und sprecht mit denen darüber, wie man sowas auch vermarktet? Also wie sieht das Paket aus? Ich stelle mir das, wir haben jetzt über die Hürden auch gesprochen, ne, was vielleicht so schwierig ist an der Vermarktung und was beim Kunden ankommt. Seht ihr das als eure Aufgabe oder wie geht ihr da vor?
Ja, genau. Das ist eigentlich schon so ein bisschen eines unserer größten Ziele, dass das auch bei den Weinkonsumentinnen und Konsumenten beliebter und bekannter wird, das Thema. Das ist auch eigentlich der Grund, weshalb dieser Blog Weinbau der Zukunft ins Leben gerufen wurde, weil sehr viele eben noch gar nie etwas von Piwis gehört haben. Und wenn sie etwas gehört haben, war es meistens nicht viel Gutes, so in den letzten Jahren. Und deshalb möchten wir da schon die Winzer unterstützen. Wir organisieren auch Seminare, wo wir sie über die neuesten Entwicklungen, Forschungsstand etc. informieren. Und wir haben jetzt auch seit diesem Jahr so die Piwis eigentlich in unsere Richtlinien integriert. Das heißt, wenn die Winzer die maximalen Ausfuhrmengen von Kupfer und Schwefel überschreiten über mehrere Jahre hinweg, müssen sie so wie als Kompensation Piwis pflanzen. Also es soll nicht wie eine Strafe sein, aber es ist halt so wie eine ökologische Kompensation, wenn man zu viele Pflanzenschutzmittel über längere Zeit verwenden muss, um vielleicht auch so wie eine längerfristige Alternative aufzuzeigen, wie es eben auch mit weniger Pflanzenschutzmittel dann funktionieren könnte.
Verstehe. Ja. Bildet ihr auch Kunden weiter, also oder habt ihr auch die Möglichkeit, sage ich mal, dass man bei euch eine Online-Weinprobe zum Thema Piwi macht oder wie kann der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt vielleicht da mal reinschnuppern in das Thema Piwi?
Also wir bieten immer wieder Piwi-Verkostungen an bei uns, vor allem auch in den Depots, in den Filialen. Und es gibt auch so wie, wir haben ja so wie Weinabos, wo es auch ein Piwi-Paket gibt, wo man dann verschiedene Piwi-Weine in einem Paket bekommt und diese dann degustieren kann. Und wir versuchen auch so mit Booklets zu informieren, mit immer wieder im Newsletter ein Piwi-Thema reinzunehmen. Wir haben ein Magazin, das viermal jährlich erscheint, das heißt Weinlese, wo auch immer wieder so Piwi-Themen vorkommen. Und mit diesen verschiedenen Kanälen möchten wir eigentlich so Schritt für Schritt auch die Kundinnen und Kunden auf dieses Thema sensibilisieren etwas.
Super. Wo habt ihr denn die Delinat-Filialen? Wo kann man euch denn finden? Seid ihr sehr breit aufgestellt? Also ich weiß, hier in Saarbrücken gibt es es nicht, aber ich bin auch, sage ich mal, nicht gerade im Zentrum Europas. Wo kann ich denn da hin? Was wäre das nächste
Ja,
vielleicht?
also wir sind halt schon primär ein Schweizer Unternehmen. Wir haben in etwa 6 Städten in der Schweiz eine Filiale, in Bern, Basel, Zürich, St. Gallen, Winterthur und Olten. Und in Deutschland haben wir einfach in Hamburg einen Shop und in München. Also
Ja.
es sind derzeit 2 Shops, aber halt sonst auch im Webshop auf delinat.com findet man eigentlich auch immer Weine von robusten Sorten, von Kiwisorten. Und dieses Sortiment wird sicher erweitert auch in den nächsten Monaten, Jahren. Das ist schon ein Ziel von uns, dass wir uns da noch etwas breiter positionieren können mit diesen neuen Weinen.
Schön, ja. Ja, da hat man mal die Möglichkeit reinzuprobieren. Ich finde das immer ganz gut, wenn man vielleicht nicht gerade einen Winzer um die Ecke hat, der das anbaut. Das gibt es ja jetzt noch nicht so oft. Ich weiß, gerade im baden-württembergischen Raum gibt es da ein paar. Also für diejenigen, die ja aus der Ecke kommen, können da mal nachgucken. Aber ansonsten ist es doch noch ein bisschen rar gesät. Und es ist auch immer schön, finde ich, wenn man solche Pakete bestellen kann. Also ich, ne, ich kriege hierfür nichts, das sage ich jetzt nochmal ganz klar. Also ich weiß, ne, du bist von Delinat und so, aber wir haben jetzt hier keine bezahlte Partnerschaft oder dergleichen. Das ist einfach eine ehrlich gemeinte Empfehlung, weil es immer schön ist, wenn man verschiedene Dinge in einer Box kriegt und halt mal durchprobieren kann. Und das hast du halt nicht, wenn du bei einem Winzer bestellst, ne? Ganz klar. Ich bin zwar immer Freund davon, Winzer zu unterstützen, aber wenn man sich reinprobieren will, ist einfach Varianz toll. Und dann ist es schön, dass ihr das anbietet, dass man einfach mal die Vielfalt der Piwi-Weine austesten kann. Hast du
Ja.
ein persönlichen Favorite, den du jetzt hier mal outen möchtest, für den du Werbung machen willst?
Ja, also ich finde, es gibt es, ich finde, sie sind auch schwierig zu vergleichen, viele Piwi-Weine. Der Winzer Albert Di Noia in Penedès in Spanien, mit dem wir auch schon sehr lange arbeiten, er war einer der ersten Bio-Winzer in Spanien und hat jetzt auch als einer der ersten in Spanien auf diese neuen Sorten gesetzt und züchtet sogar selber neue Sorten, die dann
Cool.
speziell für Spanien, für diese Region geeignet sind. Und von diesen neuen Weinen von ihm finde ich, die sind schon wie ein, ja, ist ein ganz neuer Ansatz, weil Piwi-Weine aus Spanien kennt man gar nicht. Und er hat jetzt auch verschiedene Sorten miteinander in eine Flasche. Und das finde ich schon, diese Weine von ihm. Ich hoffe, du kannst dann auch noch ein paar von ihm probieren. Die sind wirklich sehr spannend.
Sehr schön, cool. Genau, apropos Weine probieren. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich warte gerade noch auf die Kiste, die Olli mir geschickt hat. Es war leider ein bisschen kurzfristig, und dann waren noch die Osterfeiertage dazwischen. Die kommt heute, aber sie ist noch nicht da. Also es wird noch ein Tasting nachgereicht. Das findet ihr dann im Internet, auf den sozialen Medien, aber auch hier im Podcast gleich. Ich schneide das später rein. Also ihr müsst, wenn ihr hier zuhört, nicht lange warten. Aber wir beiden müssen halt noch ein bisschen warten, naja.
Ja, es bleibt spannend.
Genau.
Genau.
Was wünschst du dir denn so als kleine Abschlussfrage für die Zukunft des Weinbaus? Ist das für dich rein Piwi oder was gibt's da noch? Was erwartest du? Was ist realistisch und was wäre vielleicht, wenn du dir was wünschen könntest, das perfekte Outcome?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ja, jetzt nur noch Piwis trinken, klingt ja irgendwie auch langweilig und klingt irgendwie so, als würde man vieles anderes dann ausschließen. Deshalb denke ich schon, ist es ein schrittweises Annähern auch zu diesen neuen Sorten. Und die Entwicklung ist halt langsam auf den ersten Blick, auch obwohl eigentlich eine hohe Dynamik jetzt mit diesen neuen Sorten ins Spiel kommt, empfindet man es immer als sehr langsame Entwicklung, schon nur bis ein neuer Rebberg gepflanzt ist, bis dieser Rebberg Trauben gibt, vergehen ja immer ein paar Jahre. Und deshalb ist es auch eine schrittweise Entwicklung in diese Richtung. Und das Ziel jetzt oder mein Wunsch für den Weinbau der Zukunft wäre sicher ein klimaneutraler oder besser klimapositiver Weinbau. Das wäre sicher so wie eine Utopie oder eine Vision, die wir auch bei Delinat haben. Und wir wissen, dass dieser Weg dorthin ist sicher noch lang. Und trotzdem geht es um die kleinen Schritte, um kleine Anpassungen, um auch viel ausprobieren, viel erforschen, vorauszugehen, Sachen ausprobieren, die vielleicht sonst noch niemand gemacht hat. Und ja, wenn wir immer etwas mehr in diese ökologische Richtung gehen, wird das schlussendlich wahrscheinlich auch für die Winzer nachhaltiger im Sinn von Ertragssicherheit, von Auswirkungen auf den Klimawandel oder wie man sich gegen den Klimawandel vorbereiten kann, sind alles so Schritte, die eigentlich den gesamten Weinbau auch resilienter machen sollten, damit die Winzer auch in 50 Jahren im Beruf noch ausüben können.
Schön, da hoffen wir mal, dass das wirklich in diese Richtung geht und wir nachhaltiger, klimaneutralen Weinbau erhalten, das wäre echt wünschenswert.
Ja.
Olli, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich denn finden im Internet?
Ja, die URL lautet weinbau-der-zukunft.com. Dort werden aktuelle News zu Kiwis, aktuelle Videobeiträge auch. Es werden Videos mit dem Züchter Valentin Plattner veröffentlicht, Videos aus den verschiedenen Ländern, was in die Entwicklungen in Spanien sind, die Entwicklungen in Frankreich, auch in Deutschland. Das Ziel ist wirklich so ein bisschen die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich in Videoform, aber auch in Artikelform abzubilden. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, Delinat Wein, wo diese Videos veröffentlicht werden. Also wir sind auf verschiedenen Kanälen erreichbar und freuen uns natürlich, wenn sich möglichst viele Leute für diese Thematik interessieren.
Sehr schön, cool. Dann danke ich dir für dieses Interview und wir sehen uns wieder, wenn wir die Weine probieren.
Ja, perfekt. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Und alles Gute.
Alles Gute dir, mach's gut.
Tschüss, ja.
Ja, das war das Interview mit Olli. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bevor wir jetzt zur Weinprobe gehen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr den Podcast mögt, wenn ihr das gerne hört, wenn ihr hier wirklich viel über Wein lernen könnt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts, bei Spotify und eurem anderen Podcast-Player, wenn ihr einen anderen benutzt, eine Bewertung dalasst, denn 5-Sterne-Bewertungen und andere helfen mir dabei, diesen Podcast weiter zu verbreiten, dass mehr Menschen ihn hören und mehr Menschen etwas über Wein lernen können. Und das fände ich einfach super. Gerne teilt auch den Podcast in eurem Social Media, bei WhatsApp oder einfach bei eurem nächsten Weinstammtisch. Ihr hört jetzt die Weinprobe und wir hören uns nächstes Mal. Bis dann. Bye, bye.
Okay.
Wunderbar.
Also nochmals hallo, Jan. Noch zu einer kurzen Online-Verkostung der Piwi-Weine. Wir haben uns bereits den Riesling Sauvignac, die Cuvée von Timo Dienhardt, ins Glas eingeschenkt. Genau, das ist der 50-50 im Anteil, der bekannte Riesling aus Deutschland und die robuste Rebsorte von Valentin Plattner aus der Schweiz, Sauvignac, die sich in Deutschland auch schon ziemlich etabliert hat mittlerweile. Und ich bin gespannt, was du dazu meinst.
Super, cool. Zum Wohl. Danke, Olli, für die Weine und die Gelegenheit, das probieren zu dürfen. Zum Wohl.
Ja, schön hat es auch geklappt. Ich finde, in der Nase der Riesling dringt schon durch.
Ja, also so eine aprikosige Note, was so typisch Riesling ist, das rieche ich auch. Wird aber auch schon ein bisschen exotischer, wärmer, irgendwie so in Richtung Pfirsich. Und deutlich finde ich, was ihn aber vom Riesling unterscheidet, ist dieses grasig-grüne, was da noch mit drin steckt. Ne? Also so eine, ja, vielleicht ein bisschen stachelbeerig, aber vor allen Dingen ins Grüne gehend. Und das hat der Riesling ja eigentlich so gar nicht. Ne? Das macht das irgendwie, finde ich spannend, weil diese beiden Welten so da zusammenkommen, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Piwi-Stilistik bei den Weißweinen. Diese eher grüne Aromatik ist schon typisch. Hat auch der Cabernet Blanc noch fast stärker, finde ich. Das ist schon etwas, das viele weiße Piwi-Sorten mitbringen. Und das, ich glaube, es mögen nicht alle, aber ist schon größtenteils so im, finde ich, kommt gut an bei den meisten Weintrinkenden, habe ich das Gefühl.
Ja, also mir gefällt es total gut. Ich hatte kürzlich erst eine Weinprobe zum Thema Sauvignon Blanc. Da haben wir ganz viele verschiedene getestet und das findet sich ja da auch oft wieder, ne? Je nach Anbaumethode, dieses Grüne. Und das finde ich einfach eine elegante Sache. Wenn es eben nicht nur so ein Fruchtbomber ist, sondern da grüne Noten noch mit reinkommen, macht das total spannend für mich. Ja, das
Also
gefällt mir richtig
Sauvignon
gut.
Blanc ist auch ein Partner bei der Kreuzung, glaube ich, wie der Name Sauvignac ja auch andeutet. Deshalb kommt daher wohl auch diese etwas Sauvignon Blanc ähnliche Stilistik. Und ich denke auch, das ist vielleicht so ein Wein, der nicht für Hardcore-Riesling-Fans jetzt auf Begeisterungsschossen wird, aber vielleicht so für Leute, die gerne etwas Neues ausprobieren, die vielleicht Riesling kennen, aber doch offen sind für Neues, für die könnte man so ein Wein, könnte die sicher begeistern, denke ich. Ja.
Definitiv. Ich finde
Sonst.
auch die Riesling-Note, die da noch mit reinkommt, die Frucht und auch ein bisschen die Säure, tut dem auf jeden Fall gut. Macht's, ist ein guter Allrounder, ne? Der nimmt, glaube ich, viele Leute mit, ja.
Ja,
Und ist
habe
auch
ich auch das Gefühl, ja.
genau. Am Gaumen ist auch trotzdem relativ voll noch. Ja, finde ich ein schöner Wein, ja. Auch ein bisschen, also Mineralität merkt man auch raus. Ist sehr, sehr gut gemacht. Echt.
Ja,
Klasse. Timo Diener hat gut gemacht.
genau. Timo hat auch gesagt, die Mineralität kommt jetzt, je älter die Sauvignac-Reben werden, desto mehr dringt auch so etwas die Mineralität durch. Und das ist natürlich schön, vor allem dann
Ja.
auch im Zusammenspiel mit dem Riesling. Das denke ich, hat schon noch ein Potenzial. Wollen wir zum nächsten?
Gerne, ja. Sag mal,
Okay.
was hast du geplant?
Als nächstes können wir sonst den Aventurer Blanc, das ist aus Spanien. Das ist einer der ersten Piwi-Weine aus Spanien, die jetzt auf dem Markt sind. Albert di Noia ist da wirklich einer der wenigen, weil es ja auch noch faktisch verboten ist in Spanien. Also man darf für einzelne Versuche im Versuchsanbau darf man Wein anpflanzen, so wie jetzt Albert di Noia. Aber für den normalen Weinanbau sind die Sorten immer noch nicht zugelassen. Ist fast schon skandalös.
Wir trinken hier in der Grauzone.
Genau. Deshalb auch Aventurer ist so ein Abenteurerwein.
Ah,
Ja.
verstehe. Das macht den Wein jetzt schon automatisch leckerer.
Spannend auf jeden Fall, ja. Und
Definitiv.
ja, Albert di Noia züchtet auch gemeinsam mit Valentin Blattner, mit dem Schweizer Rebenzüchter, Sorten in Spanien, die wirklich auf die spanischen Gegebenheiten angepasst sind. Das ist auch so ein Pionierprojekt von ihm, weil er möchte noch etwas mehr Piwi-Sorten, die speziell auf den Süden zugerichtet sind, die vielleicht auch eine bessere Trockenresistenz dann haben, die eine präsente Säure zeigen, auch in heißen Sommern. Das ist so sein Ziel jetzt in den nächsten Jahren.
Okay. Das ist ja ein spannendes Projekt, auch super viel Aufwand, ne? Wahnsinn.
Ja, das ist schon seit 10 Jahren sind sie dran. Und die ersten Sorten kommen vielleicht in 3, 4 Jahren dann auf den Markt. Also es ist wirklich ein Generationenprojekt schon fast. Aber es sind
Cool.
jetzt ziemlich viele gu gute Sorten in der Pipeline. Also sie machen jedes Jahr Mikrovinifikationen von den neuen Sorten. schauen, welche für den Markt geeignet sein könnten und haben mittlerweile schon ziemlich vielversprechende Neuzüchtungen, glaube ich.
Ja, in der Nase verhalten, ne? Ich muss aber auch sagen, ich habe die eben erst aufgezogen. Wie lange hast du den schon auf?
Ja, halbe Stunde vielleicht jetzt. Bei mir
Okay.
öffnet er sich schon ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber das höre ich oft, also dass er am Anfang ziemlich verhalten ist an der Nase, dass du bist nicht der Erste, der das sagt. Das ist für
Okay.
diesen Wein eher typisch. Aber
Macht ihn
kommt
aber
dann
eigentlich auch
schon
ganz
mit der
spannend, weil
Zeit.
man sich, ja, weil man sich Mühe gibt, ne? Aber ich finde so, ja, was Würziges, war der im Holz,
Ja.
weißt du das?
Ich glaube, er war im Holz, aber ich bin jetzt nicht ganz, ganz sicher.
Ja, ich vermute da irgendwie, dass da Holz mit im Spiel ist, hat so eine leichte, würzig, vanillige Note.
Ah, nein,
Ja,
steht ohne Barrikausbau. Habe
Ah ja,
jetzt
siehst
noch
du mal. Dann
kurz
habe ich.
geschaut. Ja,
Ja.
also ohne, ja, ohne Barrik.
Okay.
Anscheinend.
Ja. Nee, dann gibt die Rebsorte da schon ein bisschen was an Würze her, scheinbar. Bisschen falsch interpretiert.
Also ist auch eine Cuvée, ist auch 60% Sauvignac drin, 20% Muscaris, die ältere Sorte auch aus Deutschland, und 20% Vidal Blanc. Das ist eine ganz alte Züchtung aus den 1930er Jahren.
Aha,
Das sind jetzt noch
spannend.
nicht die Neuzüchtungen, die neuesten von Albert Di Noia, weil die hat er noch nicht in einer genügend großen Menge. Aber er hat auch schon andere Sorten, die er jetzt etwas im größeren Rahmen anpflanzt.
Cool. Nee, ist spannend. Also in der Nase hatte ich auch so ein bisschen Banane, noch ein bisschen unreife Banane und so auch Zitrusfrucht und eben ein bisschen was Würziges. Also total interessant. Am Gaumen ist er kraftvoll. Doch relativ gute Säurestruktur habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet, weil ich eben beim Riesling eher dachte, dass es mich da umhaut. Aber nee, der ist doch, hat viel Zug und ist ziemlich voll.
Ja, also ist jetzt, ich denke, nicht ein typischer spanischer Weißwein so,
Nee.
wenn man ihn blind verkosten würde, hat auch eher so etwas wie aus den nördlicheren Klimaregionen, weil halt die Säure doch ziemlich präsent ist, aber auch diese ja doch schon exotischen Noten sind sicher auch mit drin, ja.
Das tut ihm gut, ne? Diese Säure finde ich auf jeden Fall, weil er ist schon relativ vollmundig, finde ich.
Ja.
Wie viel Alkohol hat er? 12, ja, nee, aber er wirkt voller. Und dadurch tut die Säure, also das passt gut. Ich finde, der ist ziemlich rund
Ja.
und
Ja, und
aber hat doch einen guten Schmelz, ne?
für aus dem heißen Spanien, denke ich, ist das auch gewollt, dass die Säure doch schon präsent ist.
Ist vielleicht, also so ein bisschen Eisbonbon ist noch da. Also vielleicht doch kühl im Edelstahl dann da,
Ja.
ne?
Ich glaube,
Schön.
das
Aber
ja. Hat
ja.
unser interner Product Manager hat das auch so gesagt. Eisbonbon ist, glaube ich, auch schon gefallen bei uns intern, bei der Verkostung
Ja.
da.
Genau.
Okay.
Ja, aber also schöner Wein. Wirklich, ja.
Okay. Dann gehen wir jetzt sonst noch in die Schweiz. Der Kuku Edelweiß von
Oh ja.
Roland Lenz, unserem
Man soll ja nicht so nach
Chili-Winzer.
den Etiketten gucken, ne? Aber das ist schon spannend, ja.
Das hat wirklich klar
Kuku
eine
Edelweiß.
Etikette, die auch die jüngere Generation etwas ansprechen soll. Genau, das ist diese.
Genau.
Ist von
Ist
unserem
cool.
Piwi-Winzer aus der Schweiz, der wirklich jetzt nur noch zu 100% eigentlich auf Piwis setzt.
Aha.
Und Sorten sind jetzt hier Souvenir Gris und Solaris. Souvenir Gris
Ja.
75% und Solaris 25%.
Ja, Solaris kennt man schon länger, ne?
Ja, ist auch schon, glaube in den 80er Jahren wurde die gezüchtet und auch aus Deutschland. Und Souvenir Gris ebenfalls. Sind etwa gleich alt, so
Ja.
aus der zweiten Generation, sagt man. Auch Ja, Sorten, die sich bewährt haben, sind nicht ultraresistent jetzt, also brauchen doch noch ein paar Pflanzenschutzbehandlungen, aber die Aromatik gefällt vielen. Also ich glaube auch ziemlich viele Winzer sind wohl damit, auch mit Souvenir Gris ist vielseitig einsetzbar. Und ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Also ich bin von dem Etikett immer noch sehr fasziniert. Das hat mir sehr imponiert, sehr kreativ und erzählt auch, glaube ich, viel Geschichte. Der Wein an sich ist in der Nase auch super fruchtig, ja. Das springt einen an. Und hier habe ich viel Exotik. Ich weiß nicht, wie es bei
Ja,
dir ist. Was riechst du?
ist definitiv so.
Auch hier würde ich sagen, ist das ein bisschen grüne Banane, vielleicht auch
Ja.
Passionsfrucht, reife
Geht schon
Birne.
mi für mich auch
Ja.
so ein bisschen in Richtung Ananas, habe ich das Gefühl.
Ja, bin ich bei dir. Aber nicht so Dosenananas überreif, sondern es bleibt, also es riecht sehr frisch. Okay. Da ist doch noch, der ist doch restsüß, oder?
Ja, also da ist dann ist schon Restsüße dabei.
Mhm.
Ist auch einer der vielen so etwas Weinfreaks eher weniger gefällt, aber doch halt bei vielen, vor allem auch jüngeren Leuten, kommt er einfach enorm
Ja.
gut an. Deshalb.
Ja, passt ja gut zu dem Etikett, ne? Finde ich, es ist, also das Etikett spricht, glaube ich, junge Leute gut an. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man hingeht ein bisschen restsüß ausbaut, weil er dann mehr Leuten schmeckt wahrscheinlich, ja. Aber es
Genau.
ist jetzt nicht, also es ist nicht schlimm. Es ist verhalten. Es ist vielleicht so halbtrocken. Und also, ja, passt ja gut zur Exotik eigentlich, ne?
Ja, genau.
Ein leichtes Kitzeln noch auf der Zunge hat er. Ein bisschen, ja, nicht kohlensäurehaltig, aber so ein bisschen salzig trotzdem.
Ja,
Ja,
genau.
macht Spaß. Ich glaube, kann ich mir sehr gut vorstellen, eiskalt irgendwie im Sommer.
Ja, sicher ein Sommerwein zum Picknick, zum Mitnehmen. Etwas
Voll.
Unkompliziertes, aber ja, ist nochmal so halt ein bisschen eine andere Stilistik. Wollen wir zu
Ja, cool.
den Roten übergehen?
Können wir gerne, ja, klar, auf jeden
Magst du
Fall.
noch?
Nee, schöner Wein, also echt spannend. Das ist ein gutes Gesamtpaket. Darf ich fragen, was der kostet?
Der ist jetzt, ich glaube, um die. Ah, ich kann kurz nachschauen, damit ich dir keinen Mist erzähle.
Klar.
Wahrscheinlich besser.
Welchen roten soll ich nehmen?
wir können sonst auch wieder mit dem Timo Dienhardt beginnen. Ist
Okay.
1850 der Wein, aber halt auch, weil er aus der Schweiz ist, ist immer
Klar.
etwas höheres
Klar.
Preisniveau.
Also der kostet bei euch in der Schweiz 18,50.
1850, Franken jetzt, aber dann ist Euro ist vielleicht 18 oder ja, ist vielleicht etwas
Ja.
weniger, aber nicht viel auf jeden Fall.
Okay. Ja, natürlich. Also das ist, ich hatte mal einen Podcast auch zum Thema Schweiz gemacht. Das sind ganz tolle, spannende Weine. Aber natürlich muss man da einfach beim Preis anders rechnen.
Genau,
Ne?
genau,
Das ist
genau.
klar. Ja. Und es ist ja auch teilweise schwer zu bekommen, jetzt in Deutschland, sage ich mal, weil die Schweiz gar nicht so viel Wein exportiert, richtig?
Ja, ich glaube, 90% werden in der Schweiz selber getrunken. Das ist wirklich wenig
Genau, genau,
Export,
genau.
wenig, sehr wenig.
Ja. Aber das ist ja schon super. Also irgendwie spricht das ja auch für die Schweiz, dass die, oder die Schweizer, dass sie ihre eigenen
Ja,
Weine auch trinken. Ne? Das ist doch schön.
finde ich auch grundsätzlich nicht schlecht, auf jeden Fall.
Hey, Timo Dienhardt, Mariage Rouge.
Das ist jetzt wieder eine Cuvée aus robusten Rebsorten, aber ist auch noch ein etwas Pinot Noir dabei. Also ich glaube Pinot
Aha.
Noir 20%, 60% Regent und 10% Cabernet Cortis, glaube ich.
Cool.
Also
Also die Farbe ist Wahnsinn, ne? Ganz, also es gibt ja so bei Rotweintrinkern so Farbfetischisten. Der holt die auf jeden Fall ab. Tief, tief, tief rot, sehr dunkel.
Also nicht typisch Pinot Noir auf jeden Fall.
Genau. Wahrscheinlich kommt ja der Regent durch, oder?
Ja, ich denke schon. Also das ist auch
Mhm.
60% Regent, also das schon
Ja.
dominiert diese Sorte, ja.
Und es ist wahnsinnig fruchtig. Also, puh, Hammer. Und 12 Monate Holz habe ich jetzt hinten auf der Flasche gelesen. Und
Ja,
das merkt man auch,
das,
ne?
ja.
Sehr intensiv in der Nase, sehr viel Kirschfrucht, Brombeere und leichte Vanillenote vom Holz. Riecht sehr, also riecht sehr, sehr gut. Es riecht wirklich. Ich mag sowas, ja.
Hast du schon etwas Regent Erfahrung? Wie ist da so deine oder wie waren
Ja.
deine bisherigen Erfahrungen?
Das war so ein bisschen jetzt die Vermutung, Regent. Einerseits wegen der Farbe. Ich meine, gut, du hast es schon gesagt. Also ich bin jetzt nicht ganz unvoreingenommen. Aber auch von der Aromatik finde ich den immer sehr wuchtig. Und das ist ja gut, ne? Ich glaube, gerade in unseren Gefilden hier im Dachraum, wo Rotwein ja eigentlich immer noch im Ruf steht, der kann nicht richtig wuchtig sein, wie jetzt ein Italiener oder so, zeigt das ja, dass das geht, ne? Und das ist, also spricht auf jeden Fall für die Rebsorte Regent, finde ich.
Und trotzdem, ja,
Ja.
so reinsortigere Regents habe ich manchmal etwas Mühe, ist mir dann fast etwas zu viel, aber ich finde jetzt, ja, Timo hat das mit dieser Cuvée, hat er das auch wieder toll hinbekommen, so, es hat einfach ausgewogen, so.
Ja, ich finde, er hat am Gaumen auch nicht mehr diese Präsenz wie in der Nase. Also der ist dann nicht mehr so wuchtig, da kommt ein bisschen, da ist eine schöne Säurestruktur dabei. Ich finde, man hat vom Pinot auch ein bisschen was, dieses feinere, also tanninlastig ist auch nicht so besonders. Es ist ein bisschen feiner, kühlere Aromatik am Gaumen. Und ja, das ist vielleicht für denjenigen, der jetzt viel mehr erwartet hat von der Nase, ein bisschen enttäuschend. Für mich als jemand, der aber auch nicht so gerne diese Primitivos, sage ich jetzt mal, trinkt, ist das schön.
Ja, hat doch schon noch eine gewisse Eleganz, so finde ich. Und
Genau.
ja. Tannine sind für mich auch sehr eher im Hintergrund, aber mag ich auch, also finde ich wirklich ja, guter Trinkfluss auch.
Genau, guter Trinkfluss und elegant trifft es. Ne? Also diese wuchtige Nase wird am Gaumen doch nochmal gemildert und es ist harmonisch. Und ich glaube, das kann ich mir auch gut vorstellen, wirklich als Essensbegleiter. Während wahrscheinlich ein reiner Regent da schon ganz viel fordert vom Essen. Ne?
Ja, denke ich auch, denke ich auch. Ja. Komplett deine Meinung. Schön.
Schön.
Dann gehen wir noch mal nach Spanien, okay? Ist jetzt
Gleicher Winzer.
genau und gleiche Brand, auch Aventurer, aber diesmal in Rot. Sind zwei Neuzüchtungen dabei. Also die eine ist eine ältere Züchtung aus Spanien. Auch robust, aber schon eine ältere, etwas unbekanntere Sorte. Die heißt Belat und die andere ist wirklich eine neue von Valentin Blattner, die er extra für Spanien jetzt weitergezüchtet hat. Und das sind jetzt die ersten Ergebnisse aus dieser Kombination.
Ja, tiefrot, auch hier.
War auch 10 Monate
Rubin.
im Fass.
Ja, Rubinrot auch an den Rändern. In der Nase nicht ganz so wuchtig, ne? Aber das hatten wir eben bei dem Weißwein auch schon aus Spanien.
Ja, stimmt. Ist auch eher zurückhaltend an der Nase.
Leichte Veilchennote vielleicht, also ein bisschen blumig auch in der Nase. Dunklere Frucht vielleicht als eben. Ja, ein bisschen Pflaume. Ich erwarte jetzt am Gaumen eigentlich auch was sehr Geschliffenes.
Ja, ich bin gespannt, was du sagst.
Gut, jetzt muss man sagen, der Wein ist von 2021, ne? Also der ist noch jung.
Ist ja,
Das
ich finde, das merkt man, ja.
merkt man am Gaumen schon, ne? Der ist schon ziemlich verschlossen, sowohl jetzt in der Nase als auch am Gaumen. Das ist alles noch sehr kompakt, sehr konzentriert. Tanninen schon noch relativ körnig und auch die Säure noch ziemlich straff. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen Zeit, dass er sich entfalten kann.
Ja, habe ich auch das
Allerdings,
Gefühl.
genau, allerdings ist das, glaube ich, eine gute Basis. Also das wirkt so, als ist alles in der richtigen Menge da und muss jetzt halt nur noch sich zusammenfinden. Und dieses Blumige habe ich weiterhin, wenn ich den trinke. Und jetzt kommt so ein bisschen noch mehr Kirsche raus, vielleicht so mehr Cassis, also zumindest dunkle schwarze, also schwarze Johannisbeere ein bisschen. Und ich habe irgendwas noch in der Nase, was kräutrig blumig ist, aber ich kann es nicht benennen. Doof. Da fehlt mir gerade das Vokabular. Also ab und zu kommt was in die Nase, wo ich denke, das kennst du.
Ja, ich
So im
denke,
Kräutergarten.
Kräuter trifft es auf jeden Fall nicht schlecht.
Ja, Lavendel ist wahrscheinlich falsch, aber das ist das Erste, was mir irgendwie jetzt in den Kopf kam. Oder was heißt falsch? Es gibt ja kein falsch oder richtig, aber genau, das war so ein bisschen, was ich jetzt riechen konnte.
Und was denkst du jetzt? Ist natürlich auch schwierig zu sagen, aber wenn du jetzt diesen Wein blind verkostet hättest, würdest du an ein Piwi denken oder was käme dir als
Nee.
erstes in den Sinn? Also, was mit was könntest du es am ehesten vergleichen? Was denkst du?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde auf ein Blend tippen. Ich würde nicht sagen, dass es reinsortig ist. Und es geht eher so in Richtung vielleicht Bordeaux Blend. Also so Cabernet Sauvignon Merlot in die Richtung irgendwie. Genau.
Spannend.
Ja.
Ja. Ja, ist halt nicht diese typische Tempranillo-Garnacha-Kombination, die man aus
Ja.
Spanien halt kennt. Ist schon etwas,
Ja,
ja, ich würde
richtig.
jetzt sagen, ist auch nicht ein typisch spanischer Wein. Jetzt so auf den ersten Schluck hin.
Genau.
Aber
Das muss ich sagen, da bin ich da deswegen, das ist ja, würde ich sofort unterschreiben. Es ist nicht das, was man so kennt aus Spanien.
Ja. Gut, dann gehen wir sonst noch zum letzten, wieder in die Schweiz zu Roland Lenz, das ist der Samtrot.
Heißt Samtrot, ist das die Rebsorte oder?
Nein, das ist der Name des Weins, es gibt auch noch Kirschrot und
Ah.
die Sorte ist Cabernet Jura, also Cabernet Jura von auch von Valentin Blattner, ist eine seiner ersten Züchtigungen aus den 90er Jahren, also die ist jetzt schon
Okay.
30 Jahre alt, ungefähr 40 fast. Und ist jetzt nochmal ein reinsortiger Wein, also 100% Cabernet Jura.
Und von 2019. Auch im Fass habe ich gesehen,
Genau.
12 Monate.
Ja, war auch im
Oha.
Fass.
Oha. Also hier wirklich Veilchen. Das riecht ja, wie so ein Blumenbeet bei Oma. Sehr, sehr duftig. Wahnsinn. Ja. Also mir fällt mir auch schwer, die Fruchtaromatik rauszuriechen, weil das so dominant ist,
Ja, schon
diese Blume,
konzentriert auch.
genannte.
Ja, ich
Ja,
glaube, für
aber auch
diesen
schon.
Wein trocknet Roland auch die Trauben etwas an, also so eigentlich die
Ja. Okay.
Amarone-Methode.
Ja.
Damit er noch etwas mehr Konzentration hinkriegt. Ich glaube, das bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei diesem Wein setzt er auch darauf noch.
Ja, das ist schön, aber er hat trotzdem nicht diese Amarone-Rosinennote in der Nase, was ich ja eigentlich gut finde, dass er die nicht hat, weil das mag ich bei Amarone oft nicht so.
Ja.
Oh ja. Also Kirsche, Johannisbeere und diese wahnsinnige Blumennote, ne? Diese, ich sage jetzt Veilchen, das ist das Erste, was mir kommt. Ich bin nicht so der Gärtner, aber das hat er ganz, ganz stark. Und das ist krass, ja. Gut, Tannin hat er auch. Aber ich finde nicht irgendwie überbordend. Also gut strukturiert, Säure ist auch vorhanden. Er bleibt auch lange am Gaumen. Guten Abgang. Ja, cool.
Ja, ich
Also
glaube auch
spannender.
die 3, 4 Jahre jetzt in der Flasche tun ihm richtig gut. Also ich glaube, das Alterungspotenzial von vielen roten Piwi-Weinen ist wirklich da, weil halt am Anfang
Ja.
schon die Tannine ziemlich dominant sind und nach 3, 4 Jahren wird das einfach noch etwas weicher und daher das Alterungspotenzial von vielen Piwi-Weinen, denke ich, ist wirklich da. Also 3, 4 Jahre, das schadet auf jeden Fall
Super.
nicht, wenn man die etwas im Weinkeller vergisst. So, ja.
Ja, und auch im Holz ausgebaut und so. Das habe ich unterschätzt, bin ich ehrlich, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Total. Also da muss ich sagen, richtig, richtig guter Wein. Und ist ja auch aus dieser Kuku-Serie, wo wir eben sagten, das
Genau.
spricht jüngere Leute an, aber das hier ist ein echt, da muss ich nicht verstecken, ne?
Ja,
Auch
ist
gerade,
jetzt
wenn man
auch
sowas mag, dieses Pinot.
der höchstpreisige, also der kostet etwa 40 Franken so ungefähr.
Oh,
Der
verstehe.
Kirschrot
Okay.
ist dann irgendwie 25. Ist jetzt schon der von dieser Serie jetzt der am höchsten
Ja.
mit der höchsten Preisklasse. Genau.
Muss man aber, das merkst du, ne? Also der ist komplex, balanciert, ausdrucksstark. Das ist ein echt toller Wein, ne?
Cool.
Wirklich schön.
Freut mich, wenn
Cool.
es dir geschmeckt hat.
Hammer.
Und jetzt,
Ja, ey, vielen Dank, Olli.
wenn du nochmal zurückblickst, was ist dein Favorit? Was bleibt dir am meisten in Erinnerung? Vielleicht auch sortenmäßig oder landesmäßig? Was konntest du
Ja.
jetzt mitnehmen aus dieser kurzen Verkostung?
Also ich muss sagen, ich war froh, dass ich nochmal Schweizer Weine trinken konnte. Das kommt nicht so oft vor. Und von die haben mich jetzt wirklich am meisten überzeugt. Auch wenn der eine halbtrockene jetzt eigentlich per se nicht meine Stilrichtung ist, fand ich das einfach einen spannenden Wein, der clever gemacht ist.
Schön.
Der Weißwein und der Rotwein hier sowieso, ne, den habe ich jetzt auch, glaube ich, das hat man gehört, auch so am besten empfunden. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin ein alter Moselfreund, deswegen sind die Sachen von Timo Dienhardt, das sind toll gemachte Weine. Und die Spanier sind auch spannend auf ihre Art und Weise, weil sie eben so untypisch spanisch sind. Aber für mich das Highlight sind die beiden Schweizer Weine
Schön,
tatsächlich, ja.
schön. Ja, ist lustig.
Cool.
Kennst du die Jungs von Wein und Wednesday? Die auch
Nee,
so,
kenne ich, oder?
sie haben auch so einen
Instagram?
YouTube-Channel gestartet
Ah.
und gehen immer Winzer besuchen und sprechen mit ihnen über ihre Weine. Sind zwei auch junge Winzer. Der eine studiert jetzt noch Önologie und beschäftigen sich auch ziemlich intensiv mit Wein. Und mit ihnen hatte ich letzte Woche auch einen Austausch. Und lustigerweise hat ihnen auch der Sandrot hat ihnen auch am besten geschmeckt. Oder auf jeden Fall der Matze, der eine hat auch gesagt, dass das sein Favorit war. Ist jetzt noch witzig zu hören, dass
Schön.
das bei dir auch so ist. Ja.
Ja, cool. Dann scheint das ja von unabhängigen Verkostern
Anscheinend, ja, das wird
gemacht zu
Roland
werden.
auf jeden
Schön.
Fall freuen, wenn das auch im Nachbarland ankommt und nicht nur in der Schweiz.
Ja, cool. Dann sag ich mal liebe Grüße. Das ist echt ein toller Wein. Ja.
Ja. Und sonst, wenn du mal in der Schweiz bist, kannst du bei ihm vorbeischauen. Ist im Thurgau, also in der Ostschweiz, etwa eine halbe Stunde von Zürich entfernt. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Konzept. Setzt auch sehr auf Nachhaltigkeit. Ist zu, ich glaube, zu über 100% energieneutral. Also hat wirklich setzt voll auf erneuerbare Energien und wirklich wunderschöne Weingärten jetzt. Immer
Super.
schön bei ihm, auf jeden Fall.
Schön, ja, das merke ich mir auf jeden Fall. Den Wein, den stelle ich mir auch irgendwo hin, damit ich ihn, damit ich mich dran erinnere. Genau.
Schön, schön. Ja, gut,
Super,
wir
Olli.
haben schon wieder etwas die Zeit überzogen, hä?
Genau,
Aber
ich muss
hat
gleich
mich
weiter.
gefreut, hat es noch kurz geklappt.
Genau.
Und ja, wäre schön, wenn wir uns wieder mal irgendwo sehen oder hören, auf jeden Fall. War super
Ja, das würde mich auch
interessant.
freuen. Hat echt
Und
Spaß
ja.
gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier im Podcast dabei zu sein. Und auch danke, dass du mich an diesen Weinen teilhaben lässt. Coole Sache, wirklich, diese Piwi-Sachen. Und es wird immer spannender, aufregender. Und ich freue mich, dass das weiter wächst.
Ja, freue ich mich auch. Ja, auch dank dir. Also es braucht ja auch Leute, die sich dafür interessieren. Und hat mich super gefreut, dass du gleich dabei warst. Und dass wir da etwas Zeit in die Piwis investieren durften. War super cool. Danke vielmals.
Danke dir, Olli.
Und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Genau, das machen wir. Vielen Dank, Olli. Mach's
Super.
gut.
Danke, Jan. Tschüss.